Hallo, ich bin Laura Erler, Redakteurin bei Neue Narrative und Autorin dieses Artikels. Die Stimme, die den Artikel gleich vorliest, ist künstlich, aber mich gibt's wirklich. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören.
Die Unternehmen, die sich gerade von ihren Diversitätsprogrammen verabschieden, waren keine echten Verbündeten. Sie waren Fähnlein im Wind. Der Zeitpunkt könnte also nicht besser sein, um echte Solidarität mit Marginalisierten zu zeigen. Ein Stufenplan. Allyship – jetzt erst recht. Von Laura Erler. Um die Wirtschaft gerechter und menschenzentrierter zu machen, haben viele Organisationen in den vergangenen Jahren Programme für mehr Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion aufgesetzt. Kurz DEI, also Diversity, Equity und Inclusion. Diversity beschreibt die Vielfalt unterschiedlicher Personengruppen in einer Gesellschaft oder Organisation, unabhängig davon, ob diese Unterschiede auch aktiv berücksichtigt oder gefördert werden. Equity bedeutet, Strukturen und Ressourcen so zu gestalten, dass alle Menschen unabhängig von ihren Voraussetzungen faire und gerechte Chancen erhalten. Inklusion ist die aktive Einbeziehung und Wertschätzung aller Menschen, sodass sie nicht nur anwesend sind, sondern auch tatsächlich Gehör finden und mitgestalten können. Das subjektive Gefühl, akzeptiert, respektiert und als authentisches Selbst Teil einer Gemeinschaft oder Organisation zu sein, bezeichnet man als Belonging. Intersektionalität beschreibt, dass Menschen nicht nur eine Diskriminierungsform erleben können, sondern mehrere gleichzeitig, die sich verstärken. Der Begriff stammt von der US-Juristin Kimberly Crenshaw, die am Beispiel schwarzer Frauen zeigte, dass deren Benachteiligung nicht allein anhand von Sexismus oder Rassismus erklärt werden kann, sondern aus der Überschneidung, Intersection, beider Diskriminierungsformen. DEI-Themen im Unternehmen voranzutreiben und darüber zu sprechen, ist in ruhigen, wohlhabenden Demokratien relativ einfach. Viele schwammen auf der Welle mit, weil sie dadurch wie coolere ArbeitgeberInnen wirkten oder sich positives Feedback von KonsumentInnen versprachen. Doch auch in Deutschland dreht sich der politische Wind Richtung rechts und wir erleben einen Rückwärtstrend. Misogyne und rassistische Hassstimmen im Internet mehren sich, Bayern und Hessen haben öffentlichen Einrichtungen das Gendern verboten, mit der AfD haben wir eine laut Verfassungsschutz gesichert, rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Partei im Bundestag und auch die regierende CDU hetzt gegen vieles, das mit Diversität und Inklusion zu tun hat. Zudem erleben wir eine Rezession. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden Unternehmensausgaben für alles, was sich nicht unmittelbar rentiert, in der Regel als erstes gestrichen. Helene Wolf ist Co-Geschäftsführerin der Organisation Fair Share of Women Leaders, deren Ziel es ist, neue Formen des Führens zu erproben, die feministische Werte widerspiegeln. Sie sagt, es wird sehr verführerisch für Organisationen sein, bei diesem Gegenwind alles wieder fallen zu lassen und sich zu denken, ah, Gott sei Dank, jetzt muss ich mich um dieses Thema nicht mehr kümmern. In den USA existiert dieser Trend leider bereits. In einer Umfrage von resume.org gab eines von 8 US-Unternehmen an, DEI-Programme im Jahr 2025 streichen zu wollen, vor allem aufgrund der politischen Situation im Land. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt unterzeichnete Donald Trump ein Dekret, das die Beendigung von DEI-Programmen aller Dienstleister und Zulieferer der US-Regierung forderte. Am zweithäufigsten wurden die wirtschaftliche Situation und schrumpfende Budgets als Grund genannt. Laut einer Umfrage der Charta der Vielfalt wollen 90% der befragten deutschen Unternehmen ihre DEI-Programme unverändert fortsetzen. Auch der Industrieverband BDI und die Deutsche Industrie- und Handelskammer rieten den von Trumps Dekret betroffenen deutschen Unternehmen dazu, nicht auf die US-Vorgaben einzugehen und an ihren eigenen Grundwerten festzuhalten. Dennoch beugten sich ein paar deutsche Firmen dem Druck aus Washington, etwa der Softwarekonzern SAP, der im Mai das globale Ziel von 40% Frauenanteil in der Belegschaft strich. Aldi Süd löschte alle Erwähnungen von DEI-Maßnahmen von der USA-Karriereseite, aber nicht von der deutschen Website, wo das Unternehmen sogar als Unterzeichner der Charta der Vielfalt auftritt. Warum gerade jetzt? Wer in einer Zeit multipler Krisen Diversität und Inklusion unter den Tisch fallen lässt, hat es nie wirklich ernst gemeint. Organisationen und Individuen sollten gerade jetzt zu Verbündeten diskriminierter Menschen werden und eine inklusive Arbeitskultur schaffen, also sogenanntes Allyship leben. Ohnehin sind ArbeitgeberInnen laut allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz verpflichtet, ihre Mitarbeitenden vor Diskriminierung zu schützen, etwa durch eine Beschwerdestelle für Diskriminierung. In diesen Zeiten, in denen marginalisierte Menschen akut von der politischen Lage und dem gesellschaftlichen Klima bedroht sind, reicht das aber nicht aus. Unternehmen müssen alle MitarbeiterInnen mit einbeziehen, wenn es darum geht, sich für die Gleichbehandlung von Marginalisierten einzusetzen. Nicht-Marginalisierte müssen deren Kämpfe unterstützen, besonders dort, wo ihre Stimmen nicht gehört werden. Darüber hinaus ist eine inklusive Arbeitskultur für ein kreatives und innovatives Umfeld wichtig, und Allyship ist ein Puzzleteil davon. Wer Chancengleichheit und Inklusion ernst nimmt, wird langfristig resilienter. Denn Inklusion ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Wolf sagt, hierarchisch-patriarchalische Strukturen haben uns die Krisen eingebrockt. Und jetzt als Antwort wieder auf Hierarchie und Patriarchat zu setzen, ist absurd. Abwehrreaktionen und Konflikte gegenüber Inklusionsmaßnahmen sind allerdings vorprogrammiert. Eine Studie von 2024 ergab, dass Allyship-Initiativen bei Führungskräften Ängste hervorrufen können, weil sie ungerechte Machtverhältnisse aufzeigen und Menschen mit Privilegien fürchten, diese zu verlieren. Andere haben Angst, etwas falsch zu machen und befürchten, die Political Correctness-Polizei warte hinter jeder Ecke mit Handschellen. Manche hängen sich auch an Begriffen wie Allyship, Intersektionalität oder Privilegien auf, weil sie diese zu akademisch oder radikal finden. Das lässt sich allerdings leicht lösen durch andere Begriffe wie Verbündete, mehrfache Benachteiligung und struktureller Vorteil. Unternehmen suchen häufig nicht nach einem Ausstieg, sondern nach einer anschlussfähigen Sprache, sagt Kawa Yunosi, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. Was ist Allyship? Allyship bedeutet, marginalisierte Personen aktiv als Verbündete zu unterstützen und die eigenen Privilegien solidarisch zu nutzen. Verbündete setzen sich zusammen mit Betroffenen gegen Rassismus, Sexismus, Ableismus, Homo- und Transfeindlichkeit ein, obwohl sie selbst zum Beispiel weiß, männlich, nicht behindert oder heterosexuell sind. Allyship umfasst Folgendes. Erstens. Zuhören und lernen. Erfahrungen und Perspektiven von Betroffenen ernst nehmen und sich selbst anhand von Büchern und anderen Medien über die Probleme marginalisierter Gruppe bilden, ohne direkt eine Lösung präsentieren zu wollen. Zweitens. Selbstreflexion. Die eigene Rolle, unbewusste Vorurteile und strukturelle Privilegien kritisch überprüfen. Drittens. Solidarisches Handeln. Aktiv einen sicheren Raum schaffen, wenn Diskriminierung sichtbar wird. Zum Beispiel eingreifen, wenn eine rassistische oder sexistische Bemerkung fällt, damit die betroffenen Personen nicht allein damit sind. Viertens. Macht teilen. Die eigene Machtposition nutzen, um Räume und Türen für benachteiligte Personen zu öffnen, Ressourcen und Entscheidungsmöglichkeiten teilen, etwa bei Stellenbesetzungen, bei der Vergabe von Fördergeldern, Aufträgen, Honoraren etc. Fünftens. Strukturen hinterfragen. Strukturen verändern, die Ungleichheit aufrechterhalten. Rollenbasiertes Arbeiten kann zum Beispiel Allyship fördern, wenn die Macht wirklich verteilt wird, und Transparenz zu Gehältern und Entscheidungen hilft dabei, Ungerechtigkeiten aufzudecken. Viele dieser Schritte können wir auch als Einzelperson umsetzen. Jede und jeder kann sich individuell verbünden und solidarisieren. Aber es ist viel wirksamer, wenn ganze Organisationen ihre MitarbeiterInnen darin bestärken, selbst eine Verbündetenhaltung zu entwickeln. Ein gutes Allyship-Programm aufsetzen. Stufe 1. Klares Commitment. Die Grundlage für ein unternehmensweites Allyship-Programm ist ein klares Bekenntnis von ganz oben und die Überzeugung. DEI-Themen sind für uns wichtig und Teil der Unternehmensstrategie und Allyship ist ein unverzichtbarer Teil eines Kernkompetenzsets, vor allem für unsere Führungsrollen. Alle KollegInnen, insbesondere Führungskräfte, müssen anerkennen, dass Diskriminierung ein strukturelles Problem ist, sagt Floria Mogimi, Diversity- und Inklusionsberaterin. Was sonst nämlich passiert ist, dass sich an Umfragen und Sensibilisierungsmeetings nur diejenigen beteiligen, die sich ohnehin schon für das Thema interessieren. Einer der ersten und wichtigsten Schritte ist für Mogimi die regelmäßige Datenerhebung, um den Status quo im Unternehmen festzustellen und den Fortschritt zu messen. Wie inklusiv sind wir heute? Wie haben wir uns entwickelt und zeigen unsere Maßnahmen Wirkung? Das kann zum Beispiel in Form von Umfragen erfolgen. Wo hakt es? Wo ist unsere Kultur nicht inklusiv? Auf Grundlage der Ergebnisse könnt ihr dann festlegen, woran ihr zuerst arbeiten müsst. Einen guten Leitfaden für die Ausarbeitung von Fragebögen und andere Messinstrumente bietet die Diversity Inclusion ISO Norm. Ein sehr gut ausformulierter Managementstandard mit klaren Kriterien und einer Charta, an der ihr euch entlanghangeln könnt. Mogimi betont zwar, wie wichtig es ist, dass auch die Unternehmensleitung am Projekt Allyship mitwirkt, doch im Zweifel gilt immer, auch nur einzelne Schritte in einzelnen Teams umzusetzen, ist besser als gar nichts. Sollte es in eurem Unternehmen also keine umfassenden DEI-Programme geben, guckt am besten, welche Schritte ihr sinnvoll in eurem Team umsetzen könnt. Allyship hat auch eine Strahlwirkung. Wenn ich mich solidarisch zeige, sehen das auch andere. Stufe 2. Individuelle Ebene. Alle MitarbeiterInnen müssen sich informieren, wer von Diskriminierung betroffen ist und die eigenen Privilegien erkennen, die strukturell im Patriarchat, der weißen Vorherrschaft und im Kapitalismus verankert sind. Ich kann beispielsweise als Frau oder wegen meiner sozialen Herkunft benachteiligt sein, aber trotzdem als weiße Person mit deutschem Namen andere strukturelle Vorteile gegenüber nicht-weißen Menschen mit migrantischem Hintergrund haben. Bei der Reflexion helfen Allyship-Trainings, die idealerweise alle in der Organisation absolvieren, genauso selbstverständlich wie die DSGVO-Schulung. Wenn ich meine Privilegien kenne, kann ich sie solidarisch nutzen. Ich kann zum Beispiel in Meetings oder Gesprächskreisen den Namen einer marginalisierten Person mit guten Ideen ins Gespräch bringen oder sagen, diese Person sollte das Projekt leiten. Oder ich verschaffe einer diskriminierten Person Öffentlichkeit und Sichtbarkeit, indem ich sie vorschlage oder mitnehme, wenn ich zu einem Panel eingeladen werde. Stufe 3. Interpersonelle Ebene. Damit Allyship in der Unternehmens-DNA verankert werden kann, muss in zentralen Regelwerken festgeschrieben werden, wie wir miteinander umgehen und wie wir Vielfalt und Inklusion fördern wollen. Dazu gehört das Thema Quoten, aber auch etwa eine Anti-Rassismus-Policy oder ein Sprachguide zu diskriminierungsfreier Sprache, zum Beispiel zum Gendern, zu Pronomen etc., auf den wir uns in konkreten Situationen berufen können. Auch was passiert, wenn die Regeln gebrochen werden, muss hier festgehalten sein, etwa ein Gespräch mit einer Entschuldigung oder bei wiederholtem Verhalten ein Ausschluss aus dem Projekt. Alle sind dafür verantwortlich, diskriminierendes Verhalten zu bemerken und darauf zu reagieren. Allerdings geht es vor allem um die Bedürfnisse der betroffenen Personen. Es gibt eine feine Nuance dazwischen, für andere einzustehen und ständig für andere zu sprechen, die es vielleicht gar nicht möchten. Daher ist es wichtig, bei betroffenen Personen einzuchecken. Willst du Unterstützung? Kann ich etwas tun? Bevor man in die Konfrontation geht. Wichtig ist auch, eine gute Feedback-Kultur und psychologische Sicherheit zu schaffen, weil sich sonst marginalisierte Personen nicht trauen, Verbündete zu kritisieren. Ebenso ist sie für die Kritisierten entscheidend, damit sie Kritik annehmen können, ohne in Selbstabwertung oder Abwehr zu verfallen. Stufe 4. Strukturelle Ebene. Zu einer guten Strategie gehören Empowerment-Angebote für marginalisierte Gruppen, zum Beispiel MitarbeiterInnen-Netzwerke für die LGBTQIA+-Community, für People of Color oder behinderte MitarbeiterInnen, sagt Mogimi. Diese Gruppen könnt ihr auch gut in die Datenerhebung einbeziehen und dort Umfragen oder Fokusgruppen-Interviews starten. Als Führungskraft sollte ich zusätzlich mit betroffenen KollegInnen reden, um besser zu verstehen, wie geht es dir im Team? Kollektives Allyship bedeutet außerdem, marginalisierte MitarbeiterInnen zu unterstützen, zum Beispiel durch Führungsrollen-Mentoring. Viele Organisationen bleiben bei Diversität erhöhen stehen. Sie setzen Menschen aus benachteiligten Gruppen in höhere Positionen, ohne an den Strukturen etwas zu verändern. Wenn die dann scheitern, heißt es, wir haben es ja versucht, aber die Person kam nicht klar. In der geschlechterforschenden Arbeitsmarktsoziologie spricht man vom Drehtüreffekt, um zu beschreiben, dass Frauen in männlich dominierten Berufen oder Führungspositionen nur kurz verweilen und häufig, auch aufgrund struktureller Diskriminierungen und männlicher Arbeitskulturen, wieder in traditionell weibliche Berufsfelder zurückkehren. Wann Allyship misslingen kann. Es gibt noch andere Stolpersteine in Bezug auf Allyship. Einer davon ist, sich selbst dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Mogimi hält Demut für die wichtigste Haltung im Allyship. Es geht nicht darum, wie Verbündete ihr Verhalten bewerten, sondern wie Betroffene es bewerten. Allies sind UnterstützerInnen, keine ProtagonistInnen. Wir sollten den Menschen aus den betroffenen Gruppen die Führung überlassen und ihre Stimmen verstärken. Das bedeutet aber nicht, dass Allies sich zurücklehnen können und die ganze Arbeit den Betroffenen überlassen. Sie müssen sich eigenständig zu Diskriminierungsstrukturen bilden und aufmerksam sein. Nicht nur für mögliche Verfehlungen anderer, sondern auch dafür, was Betroffene gerade brauchen. Vor allem der Bildungsauftrag sollte nicht an die marginalisierten Personen ausgelagert werden. Erklär mir doch jetzt mal, wie ich es richtig machen soll. Was ist denn das Problem an meinem Satz? Häufig passiert es auch, dass Menschen zwar gute Verbündete sein und scheinbar ihre Macht übertragen wollen, das dann aber nicht in die Praxis umsetzen. Sie senden Doppelbotschaften, wenn sie sagen, viele Perspektiven hören zu wollen, dann am Ende aber doch das letzte Wort haben wollen. Ein sehr verbreitetes Problem ist performatives Allyship, also öffentlich Solidarität zu kommunizieren, ohne echte Taten folgen zu lassen. Etwa mit trendigen Hashtag in den sozialen Medien oder das Hissen der Regenbogenflagge im Pride Month. Performatives Allyship hat den Zweck, sich als guten Menschen zu inszenieren und ist oft mit der Hoffnung verbunden, dafür Anerkennung in Form des sogenannten Ally-Cookie zu bekommen. Das effektivste Allyship findet statt, wenn keine Kamera läuft, sagt Mogimi und betont, wie wichtig es ist, Allyship hinter den Kulissen zu betreiben, ohne einen Keks zu erwarten. Die irische Autorin Emma Dabiri lehnt in ihrem Buch »Was weiße Menschen jetzt tun können« den Begriff Ally ab. Das Konzept reproduziere Machtdynamiken, etwa wenn Weiße sich als RetterInnen präsentieren. Sie fordert stattdessen eine substanzielle Veränderung und plädiert dafür, Allyship durch echte Koalitionsarbeit zu ersetzen. Damit meint sie, dass marginalisierte und privilegierte Menschen auf der Basis gemeinsamer Interessen aktiv zusammenarbeiten, um unsere auf Ausbeutung und Ungleichheit beruhenden Systeme zu verändern. Höchste Stufe: Organisationssysteme verändern. DEI ist in vielen Unternehmen Luxusgut und Markenpflege. Solange es nichts kostet, wollen sich viele für mehr Diversität und Inklusion einsetzen. Aber wir müssen auch dahin gehen, wo es wehtut, an die Strukturen. Allyship funktioniert weniger gut in stark hierarchisch geprägten Organisationssystemen, da hier das Prinzip einer kleinen herrschenden Elite verankert ist. Mehr Repräsentation bestimmter Gruppen durch zum Beispiel Quoten ist gut, aber es braucht auch eine feministische und inklusive Führungskultur. Mit Feminist Leadership ist nicht nur gemeint, dass mehr Frauen führen sollen. Es umfasst alle marginalisierten Gruppen, ist intersektional und verfolgt in der Organisation die Strukturänderungen, die wir draußen auch sehen wollen. Wolf sieht in Feminist Leadership die Vision für eine Organisation, in der alle mitgestalten können und insbesondere bisher marginalisierte Personen in einem diskriminierungsfreien Umfeld ihre Perspektiven und Erfahrungen einbringen können. Allyship ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Ein Ally zu sein heißt, Fehler zu machen und sich zu entwickeln. Niemand erwartet, dass du alles richtig machst, weil du dich mit Menschen verbündest. Du solltest einfach offen für Feedback sein und vermitteln. Ich bin auf dem Weg und übernehme die Verantwortung für mehr Gerechtigkeit. Dabei ist wichtig zu bedenken, dass marginalisierte Gruppen nicht homogen sind. Unterschiedliche Personen können Dinge verschieden bewerten. Und es braucht die Bereitschaft, damit umzugehen, ohne sich entmutigen zu lassen. Woran du erkennst, dass du als Ally gut bist? Wie verhalten sich diskriminierte Menschen bei dir? Geben sie dir Feedback auch dann, wenn du dich unsolidarisch verhalten hast oder von oben herab gesprochen hast? Ist das so, dann glauben sie, dass es dir mit der Veränderung auch ernst ist. Zweitens, wie unangenehm finden dich nicht diskriminierte Menschen? Gehst du ihnen auf den Keks mit deinem Allyship? Das ist ein gutes Zeichen, denn es gehört als Verbündete dazu, ein bisschen unbequem zu sein. Schließlich kämpfen wir gegen sehr etablierte Systeme, die für die meisten Menschen so bequem sind, dass sie diese ungern aufgeben wollen. Ängste, Unsicherheiten und Konflikte sind normal. Es ist wichtig, dran zu bleiben. So kannst du als Einzelperson und ihr als Organisation einen wertvollen Beitrag zu mehr echter Kooperation für sozial gerechtere Systeme leisten. Inputgeberinnen. Floria Mogimi ist Geschäftsführerin der Diversity- und Inklusionsberatung Floria & Co. Sie arbeitet mit Unternehmen, die Allyship als Teil guter Führung verstehen. Floria hat auch an der Lernreise Feministische Führungskultur der Bundesstiftung Gleichstellung mitgewirkt und bietet ein umfangreiches LinkedIn-Learning-Programm zum Thema Allyship an. Helene Wolf ist Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin von Fair Share of Women Leaders e.V., einer Initiative, die sich seit 2019 für mehr Geschlechtergerechtigkeit und feministische Führungsansätze in NGOs, Stiftungen und der Zivilgesellschaft einsetzt. Zusammen mit Kai Viehhof hat sie kürzlich den Podcast in Verbindung gestartet.
Ich bin's nochmal, Laura. Ich hoffe, dir hat mein Artikel gefallen. Wenn du ihn nützlich oder inspirierend oder sogar beides fandest, dann unterstütz uns doch mit einem Abo auf neuenarrative.de/abo.